die Predigt zu halten, ist für mich ein Privileg und auch ein besonderes Freude, in so einem wunderbaren Tag auch die frohe Botschaft rüberzubringen. Der Herr ist auferstanden. Ich werde jetzt auch ein paar Texte mit euch durchgehen. Der erste Text wird ein bisschen lang sein, aber ist gut einfach mal, dass wir das einmal durchlesen, damit wir auch die Dynamik, die Realität, die Auferstehung nochmal vor Augen nochmal fassen, bevor ich das nochmal weitergehe. Das ist Johannes 20, 1 bis 20. Am Sonntagmorgen, der erste Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und den anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herr aus dem Grab geholt. Wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilte sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne einzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus, er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch die andere Jünger, die zuerst angekommen waren, in die Grabkammer. Er sah sich dahin rum und nun glaubte er, dass Jesus von dem Tod auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von dem Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb völlig trauernd davor stehen. Weinend schaute sie die Kammer und sah zwei weiße gekleidete Engel an die Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, der andere am Fußende. Warum weinst du? Fragte die Engel. Sie haben meine Herr weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie kannte ihn nicht. Er fragte sie: Warum weinst du? Wem suchst du? Maria hielt Jesus vor den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm, ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief: Rabuni, das ist Hebräisch, heißt mein Lehrer. Jesus sagte: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: Ich habe den Herr gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihnen gesagt hatte. Aber abends des Tag hatten sich alle Jüngern versammelt. Aus Angst vor dem Führen der Juden ließen sie sich die Tür fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Frieden sei mit euch. Dann zog er ihnen die Wunde in seine Hände und an seine Seite. Als die Jünger ihren Herr sahen, freute sich sehr. Also ich bin nicht so gut im Lesen, aber ist ein Text, wo man einfach mal Freude zum Lesen auch kriegen. Wir sehen auch Maria von Magdala. Jesus, Karfreitag ist nicht so weit weg. Trauer ist noch da in der Luft. Betrug sind die alle noch. Und Maria aus Magdala lässt auch ihre Trauer nicht einfach mal so. Sie wurde das verarbeiten. Sie geht, sie sucht den Weg zum Grab. Ich weiß auch, wenn ich daran auch denke, denn dann sehen wir auch die verschiedenen Traditionen. Ne? Die andere gehen nicht so gerne zum Grab, die andere wird mit Tod nicht zu tun. Und wir sehen hier eine, wo man sagt, ich trauere, ich gehe gerne mal zum Grab, ich gehe noch mal Abschied nehmen, ich gehe noch mal mein letztes Ritual auch mit Jesus noch mal, weil das auch wegen der guten Verbindung war, die hatten. Ja, kamen sie da, Panik, der Stein ist weg. Ja, und ist auch normal, dass so ein Leichnam immer auch richtig auch mit großen und dicken Steinen auch verschlossen. Man sagt auch, dass die Frauen haben sich schon Gedanken gemacht, wer wird die Steine wegmachen. Kamen sie dann die Steine ins Weg. Panik lief sie wieder zurück und berichtet der Jünger. Und was passiert? Der Jünger im Banatanlauf wieder zurück und stellt fest, tatsächlich die Steine ins Weg. Und ich fand das auch so schön, weil diese Jünger, die Versammlung von Jünger, ist fast genauso wie unsere. Die ändert sich nicht von uns, von wir, die hier sitzen, von unserer Gemeinde. Es gibt Leute, die schnell laufen können. Es gibt Leute, die langsam laufen können. Es gibt Leute, die kann nicht laufen können. Und dieser Text sagt uns, der Petrus ist einer, der nicht laufen kann. Ja, der Petrus ist einer, der nicht laufen kann. Aber das Schönste ist, die laufen konnten, die sind auch schnell gelaufen, die sind auch als erstes da gekommen, aber die haben sich nicht getraut, in diese Grabkammer reinzugehen. Sie haben sich nicht getraut. Sie standen da und warteten doch auf Petrus. Wir wissen ja auch, dass Petrus auch bei der Kreuzigung auch Probleme hatte. Petrus, bei der Kreuzigung wissen wir, dass er auch, ja, nicht nur wie viele andere Jungen auch weg waren, sondern der hat in der Tat auch Jesus dreimal auch verleugnet. Der hat dreimal, du Petrus, du warst doch mit ihm zusammen. Er sagt, nein, ich bin ich nicht. Du Petrus, du bist doch ein Galiläer, guck mal, wie du aussiehst. Du musst doch mit ihm gewesen sein. Nein, das war ich nicht. Nee, den kenne ich, der war ja mit ihm. Nein, das war ich nicht. Also Petrus heute danach bitterlich. Und für mich ist auch ein Text, was mir auch sagt, wie die Männer sich ihre Sachen auch verarbeitet. Wenn die Männer auch schlecht geht, die Männer heult, die schließen sich ab und geht und heult. Und wenn der Mann geht und auf seine Knie und heult und bedauert das, was er gemacht hat, dann ist das vor ihm auch die Sachen erledigt. Der kommt wieder raus und weiß, jetzt ist das erledigt. Und diese Zuversicht, dieses Vertrauen, was Petrus mit Jesus hatte, vor ihm war das klar. Die Vertrauensverhältnis, weil auch eine Grabkammer geht man nicht einfach mal so drin sein. Das heißt, du musst so eine intime, gute Beziehung mit jemandem haben. Eine richtig gute Beziehung mit jemandem haben und so auch überhaupt ein Vertrauen haben, um da auch in so eine Stelle zu gehen. Und ich kann auch erklären, warum auch die anderen Jünger, die sind zwar gekommen, aber die haben gesagt, gehe ich drin oder nicht. Aber Petrus geht da drin, war für ihn klar, ich gehe da rein. Der ist da reinmarschiert und dann kam auch der andere reinmarschiert und dann haben sie gesehen, tatsächlich, Maria aus Magdala hat die Wahrheit gesagt, die Leichnam ist nicht da. Und das Schönste ist auch, dass die haben das gesehen, dass die Leichnam nicht da sind, aber sie haben das nicht einfach mal so gesagt, oh, die Leichnam ist nicht da, wir gehen zurück, sondern der Leichnam ist nicht da. Guck mal, die Tücher, wie die rumliegen. Der Kopf da ist so gut zusammengefaltet, hingelegt, das ist so. Also, der ist auferstanden. Das war ein Resultat einer, ich sage das als gutachterliche Stellungnahme von den Jüngern. Was ist auch für mich ein toller Charakter, toller Know-how, was sie hatten, was auch bis jetzt auch noch nicht so richtig klar ist. Das heißt, sie haben durch die Umstände dahin und gesagt, durch diese ganze Sache, was wir sehen, der Herr ist auferstanden. Und mit diesem Glaube, der Herr ist auferstanden, sind sie wieder zurückgegangen. Aber desto trotz haben sie den Herr nicht gesehen. Aber die glaubte. Die Bibel sagt, sie sahen das und dann sie glaubte, sie ging wieder zurück. Und interessant, ja, sie war immer noch Panik, da wo sie waren, in der Zusammenkunft, Panik für die Juden, was alles noch passieren kann. Planlos waren die. Ja? Und Maria aus Magdala hat sich nicht einfach gesagt, ja, ich gehe auch mit ihnen. Nein, sie ist zurückgekommen. Sie war immer noch bitterlich in ihrer Trauer, weil sie hat den Herr nicht gesehen und sie hat auch das Leichnam auch noch nicht auch richtig gesehen. Sie kam noch mal rein, guckt die Engel, drehte sich ihr Kopf, guckt noch nicht mal richtig, mit wem der redet und sagt, hast du mein Herr genommen? Wenn man, wie Jesus sie gefragt hat, warum weinst du, Frau, warum weinst du? Hast du, die nimmt Jesus vor die Gärtner und sagt, hast du mein Herr genommen? Dann sag mich doch, wo du ihn hingelegt hast. Ich gehe ihm den holen. Und dann kam, ich nenne das eine Stimme der Herrlichkeit, Maria. Wenn Jesus deinen Namen ruft, ist unverwechselbar. Jesus ruft sie Maria. Ich war für sie klar. Sie hat immer noch nicht Jesus gesehen. Und dann wusste ich, die Stimme kenne ich ja. Die Stimme ist mein Herr. Rabuni, du bist es. Das war für sie klar. Jetzt kann ich meinen lebendigen Herr sehen. Und ist klar, wenn wir Gott, der sagt uns auch, dieser Text macht uns auch klar, wenn wir Gott suchen unter die Toten, werden wir nie finden. Wenn wir Gott suchen wollen, wenn wir Jesus suchen wollen, müssen wir Jesus als lebendiger Erlöser suchen. Als einer, der die Macht über dem Tod haben, suchen. Dann werden wir ihn auch finden. Ja. Wie Jesus auch Maria gerufen hat. Maria, da war ihre ganze Trauer, wie von einer Sekunde abgewischt. Ihre ganzen, alles, was sie Betrug hat, Schmerz, war wie abgeblasen. Das ist Jesus. Wenn Jesus uns ruft, unseren Namen, manchmal beten wir. Aber wir hören nicht zu. Wir hören nicht, ob der Herr uns jetzt gerade ruft. Und das ist auch sehr wichtig. Ist für mich für diese Stelle nochmal sehr wichtig geworden. Dass wir, auch wenn wir beten, wenn wir auch lange beten, müssen wir nicht manchmal auch zu viel konzentriert und das, was wir beten. Manchmal müssen wir eher Ruhe sein und konzentriert und versuchen mal rauszukriegen, ruf mich jetzt gerade der Herr. Hat Jesus mir gerufen? Hat Gott mich gerufen? Und das ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall, das war ein Erlebnis von Maria. Maria aus Magdala. Was ist das für eine Frau, die auch so früh morgen, alle schlafen noch, die geht in den Grab Jesus. Was ist das für eine Frau, wo Jesus hat Jünger, 12 und mehrere und andere. Und zeigt sich an diese Frau als die erste Person überhaupt nach dem Tod. Könnt ihr das vorstellen? Jesus ist mit Jünger immer, der hat alle Wunder gemacht. Der hat Leute geweckt, Kranke geheilt, Blinde mit Jünger, mit Männer, alles überall. Und wir haben eigentlich gedacht, wenn Jesus aufsteht, dann sage ich, hi Petrus, ich stehe in 3 Tagen auf, du kannst schon mal kommen in Grab und dann kannst du, ja. Nein, Jesus hat sich offenbart an Maria aus Magdala. Das zeigt einfach mal, dass der Herr macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Dein Jünger ist ein Jünger. Wer der Herr brennt und nach Jesus sucht, der wird auch Jesus finden. Und Jesus hat diese Trauer, diese Frau, diese Leid, diese Frau gesehen und hat gesagt, weißt du was, ich mache eine Ausnahme, ich komme, ich zeige dir mal, dass ich da bin. Ja? Und die Frau ist für mich wie unsere Marathonläufer in der Gemeinde. Sie ist paar Sekunden schnell weg zu die Gemeinschaft der Jünger und erzählt, ich habe den Herr gesehen. Was? Das ist auch etwas, was auch, was für ihn unglaublich. Und das hat auch eine Freude auch sicherlich bei den Jüngern ausgelöst. Weil sie haben auch das, sie hat nochmal auch bestätigt, sag ich mal, sie hat auch wieder bestätigt ihre gutachterliche Stellungnahme. Wir sind viele, es gibt viele Gutachter, ne? Es gibt Kfz-Gutachter, es gibt medizinische Gutachter, es gibt Gutachter für Rex und all sowas. Und die Jünger, sie haben das selbst gesehen, diese Stellung für die Klamotten oder für die Kleidung, die Grabtücher, zeigt ganz eindeutig, dass der Herr aufgestanden ist. Und jetzt kriegen sie die Nachricht, der Herr ist aufgestanden, ich habe ihn gesehen. Ja. Ich meine, die Jünger, die haben sich gefreut. Aber manchmal, deswegen sage ich mal, manchmal auch, wenn Leute freut, wenn der Jesus auch was mag, der mag das nicht 50-50. Das heißt, der mag das nicht so, dass auch irgendwelche Zweifel kommt, dass irgendwelche Frage, unerklärte Frage kommt. Denn Jesus, der kennt schon den Menschen, der kennt auch schon viele Leute, die auch viele Seiten kaputt machen. Und Jesus hat sich in dem Moment, wo die Jünger auch trotz dieser Auferstehungsgeschichte, trotz dieser Nachrichten, der Herr ist da, der Herr ist auferstanden, haben sie trotzdem auch sich geschlossen in so ein Zimmer, wie wir jetzt abgeschlossen, Tor, Fenster, planlos, weiß nicht, was sie machen sollte, Ängste, trotzdem. Und einfach mal da verzweifelt, wie das weitergeht. Und Jesus hat das gesehen. Und dann, zack, taucht Jesus in ihre Mitte. Und das ist auch das, wo wir sagen können, der Herr sieht unsere Leid, der sieht unsere Probleme und der Herr kommt zu uns. Manchmal beten wir auch viel und wie die Jünger, die sitzen da in ihre da beten, haben sie wahrscheinlich ihr Gebet, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch irgendwie ihre Plan, wie das weitergeht und diskutiert. Aber Jesus sieht ihr, dass sie ihn brauchen, und zwar jetzt. Und nicht einfach mal irgendwelche Lösungen für diese Dinge, sondern dass ihr zu ihm kommt. Und genau das macht Jesus auch mit uns heute. Jesus sieht uns, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir Tumulten in uns haben, wenn wir viel denken, wenn wir auch viel beten, haben wir das Gefühl, das Gebet geht nicht über die Decke hinweg, dass die Decke ist ein Blockade für unser Gebet. Ja. Wenn dieser Zustand ist, was macht Jesus? Jesus kommt zu uns. Der geht durch den Wand, der verschlossene Tor. Der geht durch dein Hort mit seinem Heiligen Geist und er nimmt seinen Platz in dein Herz, da wo er sich gehört. Und dann hast du nicht anders, als zu spüren, was Jesus, dein Jünger, gesagt hat. Frieden sei mit euch. Und das sage ich euch auch heute in der Gemeinde, Frieden sei mit euch. Das ist das Wort Jesus. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch so erledigen. Ich wollte gerne mal nochmal jetzt mein nächstes Dia bitte mal zeigen. Das ist die Offenbarung. Offenbarung ist nicht anders als das letzte Buch in der Bibel. Allerdings geht es auch eigentlich um das Geheimnis Gottes und auch wie das Ganze auch endet wird, dass Jesus der Herrscher über Himmel und Erde ist, der Herrscher über alle Könige ist, dass Jesus alles in seiner Hand hält. Johannes hatte die Chance gehabt, dass ein Engel Gottes sie genommen hat und ihm ein Fenster, ein himmlisches Fenster aufgemacht, damit er sieht, die Herrlichkeit Gottes, die stark und Kraft, wie stark, wie mächtig unser Herr Jesus Christus ist. Und ich habe das nur einfach mal, Teil von diesem kleinen Text genommen, weil da kam Johannes zurück, der musste auch Grüße nehmen an 7 Gemeinden in Asia und der wollte auch sagen, der hat dies zwar alles gesehen, aber der hat auch geistliche Grüße aus dem himmlischen Reich zurück in die Gemeinde gebracht und diese geistliche Grüße für die Gemeinde und auch zu erzählen. Das ist das seine Adresse, was er das gemacht hat. Ich würde das auch nochmal hier nochmal einmal lesen. Das war die Offenbarung. Dies schreibt Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade, Frieden von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war, der kommen wird. Gnade und Frieden auch von den 7 Geistern vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Und jetzt kommt: Er ist als Erster von Tod zu ein unvergängliches Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns Friede von euch, von 7 Geistern vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Er ist als Erster von Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns einen Teil an seine Herrschaft und hat uns zu Priester gemacht, die Gott, seinen Vater, dienen. Ihm gebühren alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Also, mir geht hier darum, eigentlich wenn er auch einen Gruß bringt, dann muss er, der versucht mal jetzt auch zu gucken, wer hat denn die Grüße gegeben, gegeben, was er weiter vermitteln sollte. Und er hat jetzt Jesus als das Es geboren aus dem Totenreich, der Unvergängliche. Es gibt auch Leute, die schon mal tot waren und wieder auferstanden waren. Und das wurde ich mal, die erste Könige. Genau, die erste Könige. Die erste Könige geht es eigentlich um die Elia. Elia ist ein Supermann Gottes, ein Mann aus Gottes Herz, sagt man. Und ich lese mal ganz kurz. Der Herr hörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seine Mutter zurück und sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag der Herrn sagst, ist wahr. Es gibt letztlich auch, ich wollte das noch zeigen, es gibt Leute, die auch von dem Tod aufgestanden sind. Der Elia ist Mann aus Gottes Herz und der hat Gott geflehen. Der hat Gott geflehen, um diese Witwe, seinen Sohn, wieder in Leben zu bringen. Und der Text sagt uns, Gott hat sein Gebet erhört und hat auch das gemacht, was Elia auch Gott gefragt hat. Und der nächste Text aus Johannes, Johannes Evangelium, das ist Johannes 11, 43, 44. Das ist auch wieder eine andere Auferstehungsgeschichte. Das ist die Auferstehung von Lazarus. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtücher entwickelt und auch seine Gesicht waren mit einem Tuch verhüllt. Nimm ihm die Tücher ab, fordert Jesus die Leute auf und lass ihn gehen. Habt ihr die beiden gesehen? Die beiden Toten, die beiden Auferstehungsgeschichte. Die eine, Elia fleht Gott. Gott mag das, was Elia mag, was Elia sagt, weil Elia natürlich auch eine sehr gute Beziehung mit Gott hatte. Und Gott kommt ihm nach, Gott holt ihm und macht das unmöglich zu möglich, dass ein Witwe ihr Sohn bekommen. Jetzt gibt es wieder eine andere Auferstehungsgeschichte. Das ist nicht mehr Flehen. Das ist ein Befehl. Gott, Jesus, befehlt. Das ist ein anderes Niveau der Auferstehungsgeschichte. Das heißt, Jesus hat befohlen. Lazarus, komm heraus. Das heißt, Jesus hat einfach mal gebetet, damit die Leute wissen, dass man nicht denkt, dass wieder jemand anders hat. Einfach mal gebeten, damit die Leute wissen, es geht um eine Beziehung von Vater und Sohn. Und dann der Vormacht, was der hat, hat er jetzt befohlen. Der hat nicht nur so, sondern der hat nicht Gott geflehen, sondern der hat das Macht, weil der hat selber auch das Macht, der Vater hat den Sohn das Macht zum Auferweckung gegeben und der hat den Lazarus aus dem Tod befohlen. Und wir wissen ja auch, die Schwester Maria hat gesagt, oder Martha, ja, Herr, wenn du auch schon vor 4 Tagen da wäre, dann wäre es nicht tot gewesen. Aber jetzt geht nicht, weil der schon 4 Tage, ja, das stinkt ja schon. Und ja, und dann fragt Jesus, glaubst du es, dass ich die Auferstehung bin? Glaubst du es? Glaubt ihr, dass Jesus die Auferstehung ist? Wenn ihr glaubt, ja, denn ich denke, dann seid ihr Gott richtig, würde ich mal sagen. Und Maria hat gesagt, ja, ich glaube. Also die Sache ist auch, dass die Juden, die haben immer gesagt, Jesus wird auferstehen. Die haben immer gedacht, ist klar, wir werden auferstehen am letzten Tag. Aber dieses Novum, dass einer das Leben selbst in sich hat, dass die Macht, dieses Leben, dass der Tod kein Macht über Jesus hat, aber für die Juden ein Novum, ein etwas, das nicht was niemals man gedacht hat. Und das ist das auch, was auch ja, natürlich auch für die Juden auch sehr schwer und zu begreifen. Und der nächste würde ich noch mal ganz kurz noch mal die Johannes 5. Ja, also das ist auch, das ist zu sagen einfach mal, dass Jesus, Vater und Sohn sind gleich. Der Papa hat alle Macht übertragen an seinen Sohn. Der Vollmacht alles, das heißt, alles, was Gott selber machen kann, das mag auch den Sohn. Denn in meinem Vater ist das Leben und nach seinem Willen hat er auch den Sohn, das Leben in sich. Und deswegen konnte der Tod ihm auch nicht bremsen. Jesus, die Auferstehung von Jesus war ganz anders. Das heißt, keiner musste beten vor ihm, keiner musste da irgendwas machen, damit er aufsteht. Das heißt, das Leben ist in sich. Und wenn einer so Lebensquelle in sich selber hat, dann kann der Tod so einer nicht Umfang übernehmen. Der Tod muss überwinden werden. Und das ist Jesus. Denn in meinem Vater ist das Leben und auch nach seinem Willen hat auch der Sohn dieses Leben in sich. Er hat ihm den Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Das ist genau. Das erklärt sich für sich und das ist auch genau, was uns zeigt, nochmal ganz klar, dass Jesus anders ist als alle anderen Propheten, auch Propheten, die andere auch Wunder getan hat. Jesus ist ganz anders und Jesus, es lohnt sich, dies Jesus anzuvertrauen, es lohnt sich, mit diesem Jesus zu gehen, es lohnt sich, mit diesem Jesus aufzugeben und alles aufzugeben, denn Jesus hat die Vollmacht für alles. Und wir freuen uns, dass wir heute auch zusammenkommen wegen unserem Herr Jesus. Ich würde noch mal ein letztes aus Matthäus Evangelium, will ich noch mal was lesen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihm genannt hat. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Eine aber hatte Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lädt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist ein Zuspruch Gottes für uns. Egal, was für Probleme wir haben, egal, wie es uns schlecht geht, wir müssen immer wissen, der hat uns versprochen, der wird bei uns sein, jeden Tag bis zum Weltende. Das heißt, wir dürfen jederzeit zu ihm kommen, jederzeit ihm anbeten, jederzeit unsere Last bringen. Und wir haben heute gelernt, wir dürfen nicht die Last uns überwältigen lassen. Manchmal, wenn das auch zu viel ist, manchmal ist das zu viel, dass wir nicht mehr richtig denken, wie wir beten sollten. Manchmal ist gut, einfach offen zu lassen, dass Gott, Jesus, kommt. Die Jünger waren im Zweifel. Ihr Gebet scheint nicht hoch zu gehen, aber Jesus geht durch den Wahn hindurch. Jesus geht durch die Körper hindurch. Jesus schenkt die alle seine Frieden. An diesen Frieden Gottes, das wünsche ich euch alle und das wünsche ich mich auch. Und ich kann euch nur eins sagen: Es gibt kein Osten ohne Karfreitag. Vor 2 Tagen ist dieser Herr für uns gestorben am Kreuz. Der Kreuz sieht leer aus. Aber der Kreuz ist noch verschmiert mit dem Blut Jesu von Karfreitag. Wir haben das nicht gewaschen. Und als Arzt, als Mediziner, als Krankenschwester, als viele andere auch in dem medizinischen Bereich tätig sind, die wissen das. Wenn ein Blut irgendwo verschmiert ist, fassen wir nicht an. Wir ziehen Handschuhe erstmal an. Wir schützen uns, wir haben Angst, wir können uns anstecken. Aber es gibt ganz andere Blut, die ganz das Gegenteil bewegt. Ein Blut, der uns reinigt von unseren Krankheiten, von unserer Sünde. Ein Blut, der uns frei macht. Ein Blut, der uns ermuntert. Und dieses Blut, Jesu, möchte ich auch für uns als Gemeinde heute, für die, die nicht gut gehen, vor die, die krank sind, vor die, die irgendwelche Anliegen haben. Ich werde hier auch zur Verfügung stehen, dass wir auch vor die beten. Ich würde sagen, wir machen auch gleich auch vor die, die auch die Predigt auch online hören oder auch später auch hören werden. Ich sage einfach mal Gottes Segen, frohe Osten. Und ich würde auch jetzt für die hier sind, auch die Chance geben,